Koro, Koro, Koro. Gut, ja, es gibt ja gar nicht so viel. Also unsere Runde muss ja gar nicht so lang sein. Ich glaube, wir haben mit Lasse ja genug Themen und Fragen, die uns interessieren. Also da interessiert mich jetzt so kurz davor wirklich einiges.
Ja.
Also das wird auf jeden Fall, das wird schon mal irgendwie folgenfüllend, glaube ich. Und ansonsten, ja, können wir mal noch unsere Meinung zu der ganzen Olympiasache mit kundtun. Ist ja jetzt schon in einer Woche schon das Rennen.
Boah, das soll ich noch gucken. Das Frauenrennen ist am Mittwoch. Das ja, weiß genau, ich. Also
am Dienstag, am 30. ist das Männerrennen und am Mittwoch, am 31. ist das Frauenrennen. Kann das sein, dass das nächste Woche schon ist?
Also das Frauenrennen auf jeden Fall. Das Männerrennen, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, da sind 2 Tage Unterschied. Also 30. Nee, ach so, krass, am 30. ist das Männerrennen. Also morgen in einer Woche, ja. Also Dienstag. Dienstag das Männerrennen, Mittwoch das Frauenrennen und dann Staffel am 5. Das ist 5. August ist dann das an dem Wochenende.
Es ist krass, dass es jetzt schon wirklich einfach in 7 Tagen ist.
Ja, und er hängt jetzt hier, also ich meine, Olympia fühlt sich ja immer noch mal krasser an und er hängt jetzt hier so 8 Tage davor mit uns hier im Podcast ab.
Also vor allem so, wirklich, das ist jetzt wirklich in einer, also ich meine so, es ist ja auf, also wenn du jetzt vorstellst, irgendein Langdistanzler so eine Woche vor Kona ist schon tricky, den irgendwie noch für irgendwas zu kriegen und so, Lasse startet einfach bei fucking Olympia und es sind 7 Tagen, ey, das finde ich abgefahren, dass das halt einfach so jetzt ums Eck ist.
Ja, aber andererseits halt auch. Es ist dann doch in Anführungszeichen Olympia, aber wenn Olympia in Paris ist oder in Europa ist, dann bereitest du das wahrscheinlich auch durch die Gegebenheiten, die du vor Ort halt hast, dass du nicht ewig früh ins olympische Dorf rein kannst und halt auch ja, dementsprechend das vorher so ein bisschen anpassen musst, führt dann wahrscheinlich dazu, dass du es halt wahrscheinlich trainingstechnisch so angehst wie einen normalen Weltcup. Also irgendwie.
Ja, egal, das können wir in alles gleich fragen. Also, ich weiß den Presenter, du gehst jetzt mal mit einem Intro in die Vollen, eröffnest uns und dann haben wir so 2, 3 Punkte und dann
ja.
Läuft das. Also, let's fucking go.
So, jetzt wird's wirklich ernst im Buddy Talk. Ich glaube, das Highlight des Jahres Olympia steht kurz bevor. Am Wochenende findet die Opening Ceremony statt und der Buddy Talk ist natürlich mehr als mittendrin dabei und wir freuen uns schon extrem, jetzt noch kurz vor knapp unseren Lieblingscontender Lasse Lüst hier im Podcast als Gast zu haben. Lasse nimmt uns noch so ein bisschen mit auf das letzte Rennen in Hamburg und natürlich auch, wie er die letzten Tage gestaltet, bis er dann in nicht mal einer Woche, beziehungsweise wenn wir erscheinen, ist es genau noch eine Woche verbringt, bis es dann ja das Rennen des 4-Jahres-Rhythmus seines Lebens stattfindet. Ich bin schon gut aufgeregt und freue mich natürlich auf jede Menge Fernseh-Action in den nächsten Wochen. Ja, Simon, lass uns noch kurz unsere Runde drehen. Du erzählst uns noch schnell, was ein Presenter ist und dann holen wir ihn auch schon dazu, unseren Lasse Lürs.
Und präsentiert werden wir heute, wie schon so oft, von der Koro-Drogerie. Kurz und knapp, was ist die Koro-Drogerie für alle, die es immer noch nicht wissen? Die Koro-Drogerie ist, ich finde es immer schwer zu beschreiben, aber das ist das Schlaraffenland für unseren Treibstoff, für Essen, von früh bis spät, über Snacks, über bis zum Backen, Süßigkeiten. Es gibt bei der Koro-Drogerie wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt, ich habe keine Ahnung, jetzt mal eine Schätzung ins Blaue, weit, weit, weit über 1000 verschiedene Produkte. Und das Schöne ist, es gibt alles in Großpackungen. Das heißt, es gibt weniger Verpackungsmüll und bekanntlich beim Essen, wie ihr wisst, viel hilft viel und noch mehr hilft noch mehr. Und auf dem Zug ist die Koro-Drogerie auch unterwegs. Und wie gesagt, alles an Frühstückszeug, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, an Nüssen, Samen, Trockenfrüchte, Haferflocken in 2,5 Kilo Säcken und. Also es ist unendlich Und eine Sache, die ich euch jetzt kurz vorstellen will, weil ich mir das allererste Mal mitbestellt habe, auf eine Empfehlung von Freunden, ist der Spekulatius-Aufstrich.
Oh ja.
Ich muss sagen, ich war wirklich skeptisch, als schon so viele Leute mir erzählt haben, ey Simon, du musst bei der Coro Drogerie einen Spekulatius-Aufstrich bestellen. Und es wirklich, ich werde teilweise nicht in Ruhe gelassen, dass ich doch da mal einen mitbestellen soll. Und da war ich konnte mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das geil schmecken soll. Ja, ich habe es dann mal getan, habe jetzt mal einen mitbestellt und ey, Junge, du weißt es scheinbar schon, wieso du reagiert hast, aber ey, das Ding ist ja sowas von geil. Also wirklich abgefahren. Ich glaube, ich habe sofort ein halbes Glas vermöbelt. Einfach auf so ein Bauernbrot drauf, leicht getoastet, leicht angeröstet, nur der Aufstrich drauf. So direkt nach dem Radfahren oder sowas. Boah. Also die Aufstriche liefern immer und immer und immer wieder ab. Es gibt Mandelmuse in allen verschiedenen Variationen. Es gibt Bio-Tomate-Basilikum-Aufstrich, der ist auch ganz hoch im Kurs. Und für alle Schoko-Aufstrich-Liebhaber würde ich mir mal wie heißt der jetzt? Ich muss ihn schon suchen. Den Bio-Dattel-Schoko-Aufstrich oder so heißt der. Ah, okay, ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, aber lange Rede, kurzer Sinn, guckt euch die Aufstriche der Coro Drogerie an, gebt im Warenkorb noch den Code BuddyTalk ein, dann gibt's 5% auf unseren Nacken und dann ganz viel Spaß beim Naschen und beim Speisekammer-Refill. So, und jetzt, Nisi, wir gehen rein. Ich würde sagen, das Thema Olympia gehen wir zusammen mit Lasse an. Wir gehen mal wieder gleich was Unbequemes an. Sam Laidlaw hat sich validiert für die Ironman-Weltmeisterschaft durch ein Rennen, das er nicht regelkonform ins Ziel gebracht hat. Wir haben es in der letzten Folge schon gejinxt. Die werden doch nicht, und dann würden sie sich ja komplett lächerlich machen. Sie haben es getan. Kurz zur Vorgeschichte. Sam Laidlaw hat eine Zeitstrafe bekommen beim Ironman Victoria Gasteiz, hat das Rennen dann trotzdem beendet, hat Einspruch eingelegt, dem Einspruch wurde nicht recht gegeben, das heißt, er hat faktisch keinen Ironman, also er steht nicht in der Ergebnisliste, er hat ihn offiziell nicht ins Ziel gebracht. Ironman hat ihm aber trotzdem anerkannt, dass er das Rennen quasi validiert hat, um bei der Weltmeisterschaft starten zu dürfen, weil der Weltmeister muss sich nicht qualifizieren, sondern muss nur einen Ironman ins Ziel bringen.
Nee, der muss nur eine physische Leistung abliefern. Irgendwie sowas stand in diesen Statuten drin.
Ja, er muss einen Ironman ins Ziel bringen, um zu validieren.
Ja.
Ja.
Also ich stelle mir ja nach wie vor immer noch die Frage, wenn man vorsätzlich einfach nicht anhält. Und in meinen Augen gibt es auch immer noch keine plausible Begründung, warum er denn nicht angehalten hat. Also dann sagt man doch von sich aus, man akzeptiert die Regel nicht. Und was ich in diesem ganzen Prozess ja auch nicht verstanden habe, das hast du ja dann auch in unsere Gruppe noch reingestellt, dieses Ganze mit Einspruch einlegen soll doch explizit nicht für Windschattenvergehen gelten. Das ist doch das, was irgendwie vor einem Dreivierteljahr auch mal announced wurde. Also sprich, es gibt ja eigentlich gar keine Grundlage für, dass man da noch irgendwie ein gutes Ding draus ziehen kann.
Ja, aber er hat ja Einspruch eingelegt gegen das Nicht-Anerkennen von seinem falschen Penalty-10-Stop irgendwie. Also das.
Ja, okay, also, aber wenn du. Aber du
also man
ja
hat
nicht
sich dann, ich glaube, man hat sich dann schon versucht, irgendwie so hinzudrehen, um aus der Nummer irgendwie noch rauszukommen.
Ja, ja, Logo, aber es macht halt auf jeglicher Argumentationsgrundlage macht es halt einfach keinen Sinn. Und ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man es so macht und es gibt natürlich auch alle Gründe dafür, aber es ist halt so häufig wie in dem Ganzen. Ich meine, ich persönlich hatte es ja auch mal mit Magnus Dietleff in Budva. Wenn man halt anfängt, Regeln zu denen, die schwarz auf weiß stehen, dann muss man das halt irgendwie, oder dann macht man das halt immer wieder und das führt halt einfach langfristig zu Problemen. Und jetzt ist natürlich Tür und Tor offen für jeden, der genauso argumentieren will. Und das ist halt irgendwie, dafür braucht man keine Regeln, wenn man die sowieso irgendwie anders auslegt.
Da wo wir wieder da wo wir wieder beim ursprünglichen Grundsatzproblem sind. Mein Lieblingsthema.
Wir drehen.
Unser Sport hat keine Regeln. Wir drehen und legen sie uns so hin, wie wir sie brauchen, Woche für Woche.
Ja, ich meine, man kann ja eine Drafting-Penalty bekommen, aber wenn man die halt dann nicht nach dem Regelwerk absitzt, dann zeigt das ja erstmal, dass man die Regel nicht akzeptiert. Also damit habe ich halt einfach ein Problem. Also man sagt ja irgendwie, also, weißt du, dafür gibt es ja Kampfrichter und da muss man ja die Kampfrichter auch irgendwo in Schutz nehmen, ob die Penalty berechtigt ist oder nicht. Dafür haben wir ja jetzt Tools, die mal mehr, mal weniger funktionieren oder die mal mehr oder weniger genutzt werden. Aber wenn es diese Tatsachenentscheidung gibt und jeder Athlet, der sich an die Startlinie stellt, der ist ja auch mit dieser Situation erstmal einverstanden, dann muss man das doch, wenn man diese 5-Minuten-Penalty bekommt, dann muss man die doch erstmal absetzen. Und was man dann im nächsten Moment draus macht, mit Einspruch, Pipapo, alles was dazukommt, das ist ja nochmal eine komplett andere Geschichte. Aber das finde ich halt erstmal so, als Athlet zu sagen, okay, man macht das nicht, weil man damit nicht einverstanden ist, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie
noch... Es war ja irgendwie so, er hat ja begründet, nicht angehalten zu haben, weil das Penalty-Zelt zu voll war.
Ja,
deswegen konnte er nicht anhalten.
Ja, und da gibt's halt, und dann, wenn man dann auf einmal, dann ist sie dann weg, die 5 Minuten. Also, weißt du, dann gibt's ja immer noch ein anderes Penalty-Zelt. Also er hat ja aktiv, hat er nichts dafür getan, diese 5 Minuten abzusitzen. Also zumindest weiß man von nichts.
Nee, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll ja eigentlich darum gehen, dass Ironman da jetzt einfach, also finden wir es gut oder finden wir es nicht gut, wie Ironman da jetzt gehandelt hat, dass sie eben die Validierung anerkannt haben oder nicht. Wie finden wir das?
Also das meine ich ja. Dadurch, dass ich halt denke, wenn man als Athlet proaktiv die Regeln, die sich ja Ironman auf die Fahne schreibt, nicht einhält, darf man als Veranstalter ja nicht noch denen dafür irgendwie eine Möglichkeit geben, nicht bestraft zu werden. Und ich meine, klar kann man jetzt wieder sagen, was ist diese physische Leistung, die jemand erbringt oder nicht als Validierung. Ich weiß nicht, das in meinen Augen ist es nochmal eine komplett andere Frage, weil dass ein Ironman-Weltmeister nicht unbedingt beweisen muss, dass er die Ironman-Distanz schafft, ist es in meinen Augen irgendwie gegeben. Ne? Also so darum geht es in meinen Augen ja auch nicht. Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man sich dann zeigt und dann irgendwie den sportlichen Wert halt hat. Aber wenn man halt sich nicht an die Regeln hält, dann kann man ja nicht einfach sagen, das ist hier dann doch irgendwie eine sportliche Leistung, weil schlussendlich ist es halt so, auf dem Blatt Papier steht da nichts, also auf der Ergebnisliste steht da nichts drauf. Also der ist ja sogar auch in dem Tracker rausgenommen worden, was ja schon wieder heißt, er ist halt offiziell nicht ins Ziel gekommen. Punkt.
Was mich an der Sache so stört, dass es einfach den Eindruck erweckt, hier werden schon wieder bestimmte Nachnamen anders behandelt als andere. Dass sie einfach schon wieder mit 2 verschiedenen Maßen gemessen wird. Und das ist das, was mich an der Sache stört. Mich stört es nicht mal so, dass jetzt Ironman das dann so gemacht hat. Das ist deren absolut gutes Recht und er hat physisch quasi das absolviert und alles okay. Was mich an der Sache so stört, ist, dass es einfach den Eindruck erweckt, ja, die haben den jetzt da nur so durchgeschoben, weil sie wissen, sie brauchen ihn aus Marketinggründen, brauchen sie ihn für den Ironman Hawaii. Es ist der Titelverteidiger. Es ist wahnsinnig wichtig für Ironman, ihn auf Kona zu haben. Und bei vielen, 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 vielen anderen Profis hätten sie komplett anders gehandelt und es wäre irgendwie ganz anders gewesen. Und das ist das, was mich an der Sache so stört.
Ja.
Das ist einfach den Anschein erweckt, ja, da wurde jetzt wieder einfach jemand bevorzugt, weil er einen großen Namen hat. Und das nervt mich tierisch.
Ja, und die Begründungen sind halt immer andere. Also ich meine, es gibt ja mehrere Beispiele. Hier Blumenfeld nach Olympia, der hat ja dann auch einfach seine Wildcard für Hawaii bekommen. Die Regel gab es ja vorher auch nicht. Weißt du, es ist ja, klar ist natürlich, gehört ein Olympiasieger nach Hawaii oder ist es irgendwie eine Aufwertung, aber es ist dann halt wieder so eine Regel, die man sich dann irgendwie, oder eine Entscheidung, die man dann auf welcher Grundlage auch immer gefällt hat. Und jetzt ist es ja genauso. Andererseits, ich meine, du weißt ja, wie es ist. Wahrscheinlich haben sie ihm auch gesagt, hier, dann du musst jetzt hier noch einen starten. Dann hat er gesagt, nee, macht er nicht. Und dann wäre es mal interessant gewesen, wenn dann so Ironman gesagt hat, na okay, dann startest du halt nicht. Aber dazu ist es ja leider nicht gekommen. Das wäre halt mir wirklich mal eine interessante Situation gewesen. Aber schlussendlich ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Wahrscheinlich spätestens in Hawaii spricht niemand mehr darüber. Weißt du, es wird dann so hingenommen und so akzeptiert, bis der nächste Fall in die Richtung passiert. Und das ist halt so, so wie es halt seit Jahren abläuft.
Ja, aber wie gesagt, das ist einfach, dass man das Gefühl hat, hier werden halt wieder Leute anders behandelt als andere. Und das nervt. Das ist einfach, ja, dass man, dass es da keine Gleichbehandlung gibt.
Ja, ich meine, klar, Gleichbehandlung an, per se gibt es ja eh nie so richtig, aber zumindest müsste man ja sagen, und eigentlich Regeln sind ja dafür da, dass alle die gleichen, ja, also alle mit den gleichen Regeln halt auch dann spielen. Und dann muss man sich halt auch daran halten, um schlussendlich vielleicht auch jemanden zu schützen. Ich meine, klar, man schützt ja jetzt in dem Sinne jetzt keinen anderen, oder man nimmt auch niemand anderem was weg, weil wenn er den nicht bekommen würde, den Slot, dann würde wahrscheinlich einfach einer weniger starten. Aber trotzdem muss es ja eine Grundlage geben.
Weil streng genommen müsste das jetzt quasi ja jetzt ins Regelwerk aufgenommen werden, dass du bei einem, wenn du ein Validierungsrennen machst, im Falle einer Penalty trotzdem einfach das Rennen physisch beenden musst und es gilt als Validierung.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also, eigentlich müsste es ja dann aufgenommen werden, dass ein Validierungsrennen einfach physisch beendet werden muss, unabhängig von Ergebnislisten oder whatever.
Ja, wäre mal interessant gewesen, es gibt ja auch andere Disqualifizierungsgründe, ne? Also er wurde ja schlussendlich wurde disqualifiziert. Was hätte man jetzt gemacht, wenn er abgekürzt hätte? Dann wäre er auch disqualifiziert worden.
Und er wurde ja disqualifiziert wegen Nichtantreten der Zeitstrafe,
ja.
Und gegen das hat er ja Einspruch eingelegt. Dagegen kannst du ja dann wieder irgendwie Einspruch einlegen oder whatever. Egal.
Ja, nee.
Wie gesagt, ich kann beides verstehen. Also ich kann auch den Gedanken verstehen, dass Ironman sagt, okay, hey, du hast das physisch beendet, das gilt als Validierung, dass man da irgendwie mit bisschen Fingerspitzengefühl dann irgendwie ergeht, das verstehe ich, aber es müsste halt eine Konstanze da jetzt geben. Das ist quasi ab jetzt dann, also war ja irgendwie dann jetzt ein
Präzedenzfall.
Hey, ja, das, ja,
jetzt auch, egal. Hast mich jetzt auch verwirrt.
Du weißt, was ich meine. Und dass man halt ab jetzt die Schiene dann so fährt. Falls das nochmal eintreten sollte, gibt ja immer nicht so viele Leute, die einfach nur validieren müssen.
Sind ja
nur zwei.
Aber ich glaube, diese sowieso schon sehr schwammige Regel, die lässt man einfach so, damit man das nächste Mal wieder argumentieren kann. Also, weißt du?
Ja. Aber wir haben ja zum Thema Regeln, wir sind da ja dran, mit Leuten zu sprechen, die davon Ahnung haben und die dafür das alles verantwortlich sind. Und ich kann mal so sagen, ganz vorsichtig, es sieht nicht so schlecht aus, dass es vielleicht tatsächlich wirklich klappt. Wir sind da dran. Also wir haben schon positive Rückmeldungen bekommen, was uns sehr gefreut hat.
Apropos Simon, Lisi, jetzt was? Wo ja Sam Lalo disqualifiziert wurde, als jemand anderes über die Centerline gefahren ist. Ja. Linus Henders ist ja zurück und ich muss sagen, mein Moment der letzten zwei, drei Tage war so ein Meme, wo so irgendwie einerseits war so 2400 so und so viele Tage bis Lionel Sanders letzten Ironman-Sieg, aber auch so die ganzen Memes zu der Sanders-Geschichte, ich muss sagen, ich habe die gut abgefeiert.
Voll, es gab ja auch so ein Meme, so irgendwie die Triathlon-Szene, als Lionel Sanders sein Kona-Slot gebucht hat, wo ja. So alle ausgerastet sind und so, voll geil. Ja, sind wir doch mal ganz kurz hier beim Ironman Lake Placid. Den hat Trevor Foley gewonnen vor Matthew Marquardt und besagtem Lionel Sanders. Der Deutsche Markus Tomschke landete auf Platz 17. Danielle Lewis hat das Frauenrennen gewonnen vor Jackie Herring und Alice Alberts. Genau, das war am Wochenende beim Thema Racing los. Es war noch Triathlon-Bundesliga.
Das war's zum Thema Triathlon, ja. Simon, hast du es verfolgt? Ich habe es wirklich gar nicht verfolgt. Ich habe so ein bisschen ab und an meinem Ticker. Es war ja irgendwie, glaube ich, Sonntagnachmittag.
Ich habe nur das mitbekommen, was ProTry News gepostet hat.
That's ja. ja, ich auch.
Aber nee, Lisi, es war noch.
Ich war gesättigt.
Nee, Sie, jetzt lass mich doch mal ausreden.
Sorry.
Es war noch Triathlon-Bundesliga. Bei den Frauen hat gewonnen Fanny Schalay vor Marlene Gomez-Görgel und Annabel Knoll. Bei den Männern, jetzt bin ich namensmäßig wieder richtig überfordert, aus Frankreich J'aime Aurélien vor Igor Dupuis. Je m'appelle Français. Und vor Simon Westermann aus der Schweiz. Wo halt auch krass, die Triathlon-Bundesliga, ne, die existiert einfach so gar nicht. Die findet einfach so gar nicht statt. Wenn ich nicht in der Ergebnisliste, wenn ich nicht die Ergebnisse zusammengesucht hätte hier jetzt, hätte ich nicht gewusst, dass Triathlon-Bundesliga ist. Das ist so, so krass, dass es einfach so gar nicht stattfindet. Wobei das ja ein Format wäre, das richtig zuschauertauglich wäre. Das ist kurz, das ist schnell, das ist. Aber die findet einfach so gar nicht statt. Man kriegt es nicht hin, da medial so, nur so ein bisschen was zu machen. Es gibt keinen Content davon. Nada.
Doch, ein bisschen gibt es ja schon. Man muss es halt suchen.
Ja, man muss es wirklich suchen. Oder man muss
es wissen, wo es was gibt. Also ich meine, ja, es gibt ja verschiedenste Teams. Also auch hier so Team Berlin. Da kannst du schon auch über Instagram live, oder was heißt live, also so über Instagram Stories ganz gut verfolgen, was die Jungs oder dann Jungs und Mädels dann am Wochenende machen. Aber klar, so insgesamt, ja, ich finde auch so insgesamt die Ergebnisse, ich weiß gar nicht, ob überhaupt über irgendwelche Outlets Ergebnisse dann gepostet werden oder extrem viel, außer so eine Randnotiz. Aber klar.
Mal wieder Shoutout an Tri2B, weil die haben wirklich alle Ergebnisse, die es ungefähr so gibt.
Ich glaube, also, es gab aber sogar auch einen offiziellen Livestream. Aber das ist auch so.
Ja, egal, ob es einen Livestream gibt, aber es kann doch nicht sein, dass es. Jetzt würde ich mal sagen, ich bewege mich schon irgendwie in der Triathlon-Blase. Mein Instagram ist so schon sehr radsportlastig, aber trotzdem kriegt man ja irgendwie so alles so ein bisschen mit im Triathlon. Und aber, das kriegt man so gar nicht mit.
Aber Gegenfrage: Guckst du die Radsport-Bundesliga an?
Nee.
Siehst du?
Die findet auch nicht statt.
Ja, aber weil man halt Welt Radsport, zumindest. Du bist halt Radsport in einem anderen Kontext gewöhnt. Also durch die Teams, bla bla bla, Tour de France, World Tour, also hast du ja irgendwie, das ist so die höchste Ebene. Triathlon ist es ja genauso, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder guckst du dir World Triathlon an, dann sind halt alle unten in Staaten für ihre Nation. Du hast da irgendwie ein krasses Produkt und dann ist halt irgendwie Triathlon Bundesliga wie zweite Liga Fußball angucken. Also man muss dann schon auch Hardcore-Fan sein, oder? Und dann hast du ja noch dazu, dass jetzt gerade über PTO und Ironman immer mehr Möglichkeiten gibt, da natürlich auch irgendwas zu machen. Und dann guckt man ja automatisch einfach das an, was am besten aufbereitet ist und da, wo halt die bekanntesten Namen sind. Und ich meine, klar starten die auch in der Triathlon-Bundesliga, aber in so einem WTCS-Rennen ist natürlich tausendmal geiler, sich anzugucken. Und dann guckt man sich doch sowas an. Und dann läuft das andere, ist dann halt wie so ein Vorbereitungsspiel in der Bundesliga, also Fußball-Bundesliga.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man aus der Triathlon-Bundesliga, da kann man schon gut was rausholen, glaube ich.
Ja, ich glaube so also schlecht. Also ich meine, wenn du vor Ort bist, geht schon immer gut ab. Es soll jetzt auch nicht so negativ klingen. Aber ich glaube, es ist halt einfach schwierig, ein Format, was du so halt auch verfolgen kannst, weil man doch zu viele Insights braucht. Und natürlich auch so einen gewissen, so sich irgendwo zugehörig fühlen oder irgendjemanden kennen oder so, der da mitmacht. Weil sonst ist das vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig zu verstehen.
Ja, mal gucken. Also wie gesagt.
Mal gucken.
Mal gucken. Ja. Also ich bin da schon noch, ich bleib da auf meinem Punkt, dass man aus der Bundeswehr, glaube ich, weil es ist ein geiles Format, auch so, da kann man, also mit der Triathlon-Bundesliga kann man auch Nachwuchs begeistern und sowas, wenn man das geil aufbereitet, wenn man das cool macht. Aber ich weiß auch noch nicht, wie viel Geld da ist.
Ja, aber ich denke zum Beispiel, wenn du in den Kosmos drin bist, Kurzdistanz, und jetzt so von den, die Nachwuchscup starten, deutsche Meisterschaften, Jugendmeisterschaften und so, die gucken schon und verfolgen schon Bundesliga-Triathlon. Und da nimmst du das komplett anders wahr. Und das sind ja die schlussendlich das auch machen. Es ist halt so, jemand, der nicht in dieser Bubble ist oder in dieser Bubble irgendwann sein will, weil er halt Triathlon interessiert ist, der kommt halt total schwer die Brücke da rein. Oder der, für den ist es total schwer, das Ganze zu verfolgen. Obwohl es eigentlich Angebot gibt, also jetzt vielleicht nicht auf der höchsten Ebene, aber wenn man es will, kann man schon auch die Rennen und die Teams gut verfolgen.
So, ich habe eben mal hier unserem Freund Lasse unseren Link zu unserem Zoom-Call geschickt. Also, Er kommt einfach irgendwann dazu. Und wir überraschen ihn einfach damit, dass es direkt instant losgeht. So. Easy. Du hast im Vorgeplänkel schon gesagt, also mit Ötztaler wird das nichts bei dir, weil du nicht viel Sport machst.
Ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ja auch gedacht...
Was macht die Form?
Ich habe ja gedacht, wir haben noch irgendwie 6-7 Monate Zeit, aber es sind ja jetzt irgendwie nur noch 6 Wochen.
Ja, ist nicht mehr weit.
Und ich muss mir auch selber eingestehen, 250 Kilometer ist auch schon ein Brett. Und so viel bin ich noch nie gefahren. Und ich glaube, mit meinem jetzigen Zustand, mit einmal der Woche Radfahren, ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, beziehungsweise kommt vielleicht ein bisschen früh. Dementsprechend muss ich dieses Jahr dich nochmal alleine lassen und dann nächstes Jahr nochmal angreifen.
Lasse, da ist er. Hey Lasse, wir sind schon, also Nils und ich nehmen schon eine halbe Stunde auf.
Wir warten die ganze Zeit auf dich.
Wir warten quasi die ganze Zeit auf dich. Pass mal auf, vielleicht können wir dich gleich hier, vielleicht können wir... Du kannst uns nicht mehr hören, das ist schlecht. Du bräuchtest auf jeden Fall Kopfhörer. Bevor es mit Lasse hier losgeht.
Ja.
Es gibt noch T100 Wildcards. T100 Wildcards. Gregor Barnaby ist noch nachgerutscht. Grace Thack ist nachgerutscht. Und wer ist noch nachgerutscht? Jan Stratmann. Und was Strati zu seiner Wildcard zu sagen hat, das hören wir jetzt. Und danach geht es dann endlich mit Lasse los.
Servus zusammen, ich melde mich aus halbgepackten Koffern. Es ist Montag, Mittwoch fliege ich nach London, Sonntag ist das Rennen, 2 Wochen nach Roth. Ich habe letzten Freitag, also vor 3 Tagen, die Nachricht bekommen, dass ich starten darf. Ich war ja anfangs Zweiter auf der Warteliste, dann in der letzten Woche Erster auf der Warteliste, nachdem Gomez ausgefallen ist. Und dann genau habe ich jetzt Freitag Bescheid bekommen, dass noch jemand ausgefallen ist und dass ich in London starten darf. Ich hatte mit Björn schon früh darüber gesprochen, dass wir auf eine Wildcard hoffen, auch bevor die offiziellen Wildcards rausgekommen sind. Da haben wir aber nicht damit gerechnet, dass es nur so wenige gibt und dass eigentlich alle starten. Jetzt hat es ja doch noch geklappt. Natürlich habe ich immer damit geliebäugelt. Björn war sich sogar relativ entspannt und sicher, meinte, wir gestalten das Training so, als würdest du starten und dann gucken wir einfach. Ich bin kein Magnus Ditlev, deswegen habe ich auch echt lange gebraucht, bis ich wieder rund gehen konnte nach Roth. Und ich sag mal, das war auch meine erste Langdistanz, wo ich einen Marathon halt durchgerannt bin. Und ja, das hat doch ganz schön lange wehgetan. Und auch jetzt, die Trainingseinheiten waren noch relativ zäh. Aber das heißt, ich habe mich eigentlich nur versucht zu bewegen und drin zu bleiben und nicht halt so in so ein Loch, in so ein Müdigkeitsloch reinzufallen. Und dass der Körper so runterfährt. Aber wirklich Intensitäten außer einem Schwimmen, 1, 2, habe ich nicht gemacht. Und ja, ich glaube, das ist jetzt ist so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Kann aber, glaube ich, wenn ich mich halt genug erhole, wahrscheinlich vielleicht sogar richtig gut werden, dass die Langdistanz so ein Boost war. Und oder ich bin halt noch nicht ausgeruht genug. Aber ich bin mir sicher, dass Ersteres eintreten wird. Und ja, meine Ziele für London, ich glaube, ich will das einfach mal mitnehmen, das Ganze sehen. Ich will mich nicht unter Wert verkaufen, ich werde alles geben. Ich schaue, dass ich vorne im Schwimmen dabei bin und ja, mal sehen, wie dann auf dem Rad da wirklich gezündet wird und inwieweit man da mitfahren kann oder wie auch immer. Und dann, denke ich, wird es auch ein schnelles Laufen. Ich habe auf jeden Fall Bock, auch in London. Viele haben ja jetzt schon in den letzten Wochen, ich habe wahrscheinlich mehr als fast das halbe Feld, in den letzten 3 Wochen eine Langdistanz gemacht. Ich glaube, das wird das Rennen geschehen und die schon beeinflussen. Ich bin mal gespannt, wer sich da wie erholt hat und was dann halt die machen, wie jetzt zum Beispiel einen Kyle oder einen Freddy, die sich halt nur darauf vorbereitet haben speziell und keine Langdistanz im Knochen haben. Ich glaube, das würfelt das Ganze nochmal ganz neu. Ja, und ansonsten, die Strecken sind ja, glaube ich, alle recht flach und schnell. Das wird bedeuten, dass es einfach ein extrem schnelles Rennen wird. Ich bin mal gespannt, wie schnell die Radzeit wird. Und ja, ich bin heiß, ich habe Bock und bin gespannt, was so kommt. Liebe Grüße und man sieht sich.
Ja, also ich glaube, es funktioniert jetzt, aber...
Gut, ja, das wird schon laufen.
Ja.
Zur Not haben wir die Zoom-Spur ja immer als doppelten Boden.
Okay.
Lasse, wir hatten es vorhin im... Bevor Nils und ich aufgenommen haben, haben wir irgendwie so kurz gequatscht und haben nochmal die Termine von Olympischen Rennen angeguckt und wir kamen einfach drauf, ey, wenn die Folge rauskommt, ist einfach in 7 Tagen, also wirklich in fucking einer Woche, dein Rennen. Das ist so, so quasi übermorgen.
So ist es. Ja, ging jetzt echt schnell. geht mir auch so. So langsam steigt die Nervosität. Aber von daher bin ich echt froh, dass ich noch zu Hause bin, im gewohnten Umfeld und wir da recht spät anreisen. Aber ja, wie du sagst, eine Woche noch. Dann geht's los.
Man soll ja Leute zum Einstieg von Interviews und sowas immer nicht fragen, wie es ihnen geht. Aber das würde ich gern trotzdem mal tun. Wie geht's dir?
Doch, mir geht's echt gut eigentlich. Mir wurde gesagt, ich soll diese Füllwörter eigentlich und so weglassen. Dann lasse ich das auch mal. Nee, mir geht's echt gut. Ich freue mich sehr drauf. Finde es eigentlich auch cool, dass es jetzt nur noch eine Woche ist und jetzt endlich losgeht. Und doch, ich bin richtig gut, hatte eine echt gute Vorbereitung und bin da guter Dinge.
Aber fühlt sich das jetzt anders an? Also ich meine, es ist ja dann doch, weiß ich nicht, wenn das wichtigste Rennen deiner Karriere, jetzt 7 Tage davor, also fühlt sich es anders an wie vielleicht eine Weltmeisterschaft?
Ja, ein bisschen anders ist schon. Also ich versuche das trotzdem so anzugehen wie jeden anderen Triathlon auch, weil im Endeffekt ist es halt auch nur wie jedes andere Rennen. Aber ja, allein auch so der Aufwand davor ist halt deutlich größer oder die Aufmerksamkeit. Ne? Also ich war jetzt letzte Woche bei der Einkleidung. Was für ein Aufriss nur dafür, dass wir unsere Klamotten kriegen und was für eine Wertschätzung von den Leuten, die da vor Ort sind. Wir haben jetzt auch regelmäßig so Team-D-Calls gehabt. Jetzt bei dem letzten war der Bundespräsident einfach dabei und hat uns quasi verabschiedet. Also man merkt schon, das Ganze ist eine Nummer größer. Also den Unterschied merkt man schon, aber ich versuche das trotzdem irgendwie so wie ein normales Rennen anzugehen, weil im Endeffekt ist es das ja auch. Ja.
Aber wenn du schon von der Einkleidung sprichst, da bist du bei unserem Lieblingsthema. Ja. Das interessiert auch Mika und Nils und mich. Es interessiert uns alle am allermeisten. Wie war es da? Nimm uns mal mit von A bis Z. Erzähl alles.
Ja, ich glaube, das ist auch das, worauf man sich am meisten freut, oder? Weil ich meine, gerade wenn man so involviert ist und es irgendwann mal als Ziel hatte oder hat, so diese Einkleidung, die ist immer gefühlt omnipräsent. Also auch so, muss ich so vorstellen zu dürfen, da dann vor Ort zu sein und ich weiß gar nicht, diese 200 Teile da mitzunehmen und mehr oder weniger einen ganzen Tag nur Klamotten, also geile Klamotten zu testen, die ja dann doch auch irgendwie was Spezielles ausstrahlen, muss einfach krass sein.
Ja, also ich merke auch, dass die Leute das ultra interessiert, also viele Fragen dazu bekommen, wie es so war und ich habe mich auch richtig drauf gefreut und fand es sehr cool, dass ich das auch machen konnte. Einige waren jetzt ja die ganze Zeit im Trainingslager und kriegen quasi nur 2 Rollkoffer hingestellt und
was, wirklich?
Ja, also ich glaube, von uns Triathleten waren jetzt nur Lisa, Nina und ich da. Die anderen mussten das für sich abholen lassen. Ich bin nach dem Rennen in Hamburg hingefahren, also liegt ja für mich quasi auf dem Heimweg. Die Einkleidung war in Düsseldorf. Die haben dafür eine ganze Messehalle angemietet, also ein Riesending. Und ja, ich war tatsächlich am letzten Tag der Einkleidung. Ich glaube, das ging über 2 Wochen. Ich war jetzt an dem letzten Tag, wo es noch möglich war. Und ja, erstmal kommt man da rein und es ist halt wirklich einfach eine komplette Messehalle, die nur für die Einkleidung gebucht haben da. Und du kriegst dann so ein Zettel, wo du abhaken musst, wo du schon überall warst. Und dann haben die dort wie den Arc de Triomphe aufgebaut in der Mitte dieser Halle. Und von da aus ging dann wie so ein Kreisel die verschiedenen Stationen ab, wo du überall deine Sachen abholen musstest. Und also da gab es dann so Bereiche wie Functional Wear, das waren halt so Kram von Adidas, also Trainingsklamotten. Dann gab es so die Präsentationskleidung, die Kleidung für die Eröffnungsfeier und dann halt so dieses Village Wear, also das, was du da den ganzen Tag über so anziehen musst. Und dann gehst du quasi die einzelnen Stationen ab und probierst überall deine Sachen an. Ja, war schon cool. Also ich war, glaube ich, im Ende fast 2 Stunden da. Man trifft noch andere Athleten. Also als ich da war, waren auch die Beachvolleyballer da. Und damit dann auch das ARD Sportschau, weil hier Laura Ludwig und Luisa Lippmann heißt, glaube ich.
Luisa Lippmann.
Genau, Luisa Lippmann. Das sind ja schon Stars im Endeffekt. Und die wurden dann tatsächlich auch vom ARD einmal begleitet da, wie die ihre Sachen abgeholt haben. Genau, dann war mit einmal offiziellen Foto wurde da auch gemacht mit der Kleidung und dann kamst du in die Maske und wurde es noch ein bisschen geschminkt und also es war echt ein Event. Also hat schon Spaß gemacht.
Und dann musstest du auf diesen 360-Grad-Samsung-Ding.
Ja, stimmt. Und dann waren halt auch noch alle Partner irgendwie da. Also man hat so ein Kissen gekriegt von Emma Matratzen, die irgendwie Sponsor sind vom Team D. Samsung war da, genau. Die haben, zum einen gab es da so ein paar Geschenke und so eine Kamera, wo man noch ein Video machen konnte. Edeka war da, für mich perfekt. Dann konnte ich da gleich meinen Einkauf erledigen, weil Kühlschrank war ja leer nach dem Wochenende in Hamburg. Ja.
Wie ist es mit den Klamotten? Also, wie ist es festgelegt, was man da alles bekommt und wie viel von was und wer, also welche Sportart kriegt was, wie alles? Wie ist das?
Was ist dein Lieblingsteil?
Alle kriegen das Gleiche. Genau, also das ist also komplett Sportart unabhängig. Die Trainingskleidung, die du kriegst, ist halt sehr basic. Also du kriegst dann halt so ein Trikot und eine Hose. Und ansonsten ist der Großteil der Klamotten ist so Freizeitkleidung, die du dann halt im Dorf trägst. Und das ist halt für alle das Gleiche.
Und ja, ich glaube, sportartspezifisch ist ja dann auch der Ausrüster vom Verband wieder, also da darf er ja auch Klamotten stellen, glaube ich, oder? Also
genau.
Ihr dann, ich weiß gar nicht, Castelli habt ihr, oder?
Ja, genau. Also und wir haben dann nochmal Castelli-Klamotten auch extra für Paris bekommen, weil die müssen auch noch mal ein bisschen besonders sein. Und also das sind halt hauptsächlich unsere Trainingssachen. Also eine Radhose oder so gab es jetzt da nicht von Adidas.
Ja. Ja, es gibt immer noch diese Regelung, dass man nur ein Sponsorenlogo oder quasi nur den Ausrüster auf der Klamotte tragen darf, oder? Weil es gibt doch diese Regelung, man kann ja dafür zur Olympiade keine Werbung machen. Dementsprechend muss man ja, oder früher war es immer so, dass jeder noch mal ein extra Fahrrad bekommen hat, weil halt, weiß ich nicht, an jedem normalen Fahrrad steht ja dreimal der Markenname drauf und bei Olympia ist halt wirklich nur an vorgegebenen Plätzen erlaubt, dass man, weiß ich, in deinem Fall glaube ich Stevens, oder? Du fährst ein Stevens-Fahrrad, quasi nur ein Sticker drauf ist und nicht halt drei und das führt halt meistens dazu, dass man für Olympia halt nochmal komplett neue Produkte bekommt.
Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel bei Specialized darf kein S-Works draufstehen, da steht dann auch bei S-Works dann steht Specialized irgendwie wohl drauf. Und auch teilweise irgendwie kleiner und alles, weil das halt alles so krass reglementiert ist, wie Markennamen auftreten dürfen.
Also was Werbung und so angeht, ja, es ist sehr kompliziert. Und dazu hatten wir auch zwei Calls zu dieser sogenannten Rule 40, was man da alles so zu beachten hat. Allerdings bei dem meisten Material ist es dürfen die Logos so sein, wie sie auch im Verkauf sind. Und so ist es auch beim Fahrrad. Also Stevens in meinem Fall dürfte da jetzt nicht noch ein extra Logo auf der Gabel machen oder so, um ja, eine höhere Präsenz zu haben, sondern das Fahrrad muss so aussehen, wie es auch verkauft wird. Und so ist
Okay, also wenn ich sowieso halt 8 Sticker drauf habe, dann darfst du auch bei Olympia 8 Sticker haben.
Musst du dann sogar. Okay,
dann haben sie, ja. Aber dann wurde das entschärft. Also auch diese Rule 40, was du meintest, ist ja, glaube ich, die, dass man während der Olympiade auch keine Werbung machen darf von extern. Die wurde ja auch ein bisschen aufgelockert. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung.
Das ist ja irgendwie so, man darf, glaube ich, irgendwie, ist es nicht so,
es gibt
so
eine Sperrfrist.
Eine Woche oder 2 Wochen zuvor und auch irgendwie 2 Wochen zu, also eine Frist zuvor, eine Frist danach und während den Olympischen Spielen dürfen Marken keine explizit produktbezogenen Werbungen mit olympischen Athletinnen machen.
Wenn sie nicht deswegen, Sponsor vom IOC sind.
Ja, irgendwie so. Also deswegen hat ja auch zum Beispiel Canyon bei dem neuen Arrowed Lounge jetzt keine riesengroße Kampagne, wo ganz klar Mathieu van der Poel raussticht, irgendwie machen können, weil es diese Sperrfristen irgendwie gibt. Und das so komplex ist wohl.
Ah,
ich habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten, das ist so hochkompliziert mit dieser Regel. Man muss diese Sachen dann einreichen, sich genehmigen lassen und alles. Also das ist wohl ein Hexenwerk.
Ja, das ist sehr kompliziert, auch für uns Athleten. Also man darf dann auch gewisse Wörter bei Werbung gewisse Wörter nicht verwenden. Also zum Beispiel Olympia oder Olympische Spiele oder Paris 2024, die dürfen dann in solchen Werbeposts nicht mehr vorkommen. Die Olympischen Ringe dürfen im Zusammenhang mit Werbung für Sponsoren, die nicht von den Spielen sind, auch nicht, also irgendwie in Verbindung gebracht werden. Also es ist tatsächlich sehr komplex. Aber so wie Nils sagt, es wurde wohl, also ich wusste, also ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich habe gehört, dass es etwas gelockert wurde. Also es ist wohl nicht mehr ganz so streng, wie es früher mal war.
Aber ihr dürft ihr während den Spielen Posts mit Partnern machen.
Sehr eingeschränkt, ja. Also es sind, glaube ich, sogenannte Danke-Posts möglich. Also ich könnte
Okay.
jetzt sagen, danke Partner X und Y für die lange Zusammenarbeit zu den, zu den Olympischen Spielen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das nennen darf. Also ich müsste es dann auch nochmal genau nachgucken. Also es ist wirklich sehr tricky. Ich würde mir, glaube ich, auch jeden Post, wo ich irgendwie Werbung mache, während der Olympischen Spiele erstmal freigeben lassen, bevor ich da irgendwie was falsch mache.
Ist eigentlich auch krass. Aber ja, ich meine, das ist das Thema ja von Olympia. Sollen wir ja nicht heute, wollen wir ja nicht heute drüber sprechen. Auch ein anderes Thema ist, das hat mich auch total aufgeregt, diese Geheimsache Doping-Geschichte, dass man jetzt eine Woche vor Olympia wieder anfängt, alte Kamelle mit irgendwelchen Dopingfällen rausholt und der neueste Case war ja 92 Barcelona und damit fängt man eine Woche vor Olympia an. Oh, da könnte ich mich so, also, aber egal. Lasse.
Ja, ich habe die Doku auch gesehen und dachte, oh Mann, das ist ja jetzt so ein Top-Zeitpunkt, um noch mal ein bisschen schlechtes Licht jetzt auf die Spiele zu werfen. Ja.
Ja, aber ich meine, klar, es ist, ich glaube, das wird jetzt hier ein bisschen, wir wollen ja keine negativen Gedanken jetzt hier zulassen. Sag mal, nimm uns mal ein bisschen mit auf die nächsten Tage. Also wir haben ja schon gesagt, Dienstag ist das Rennen, also sprich, heute ist dann auch Dienstag oder wir erscheinen Dienstag, jetzt ist Montagabend. Wann fährst du hin? Nimmst du an der Eröffnungsfeier statt? Nimmst du daran teil? Wie sieht es dann vor Ort aus? Weißt du schon, wie du trainieren kannst vor Ort? Also kannst du dann da auch in dem Venue irgendwie Radfahren, laufen, schwimmen? Also hast du da schon einen krassen Plan und wie dein Plan so aussieht?
Ja, ziemlich, also das ist ziemlich genau tatsächlich schon, oder was heißt es, ist eigentlich sehr haarklein schon geplant. Daran sieht man halt auch, dass es ein Großevent ist. Also eigentlich ist alles ziemlich durchgetaktet und die Trainer vom Verband waren auch schon bereits vor Ort und haben eigentlich sich dort alles angeguckt, zum einen die Trainingsbedingungen als auch die Wege. Also eigentlich kann da nichts schief gehen. Ja, wir reisen am kommenden Samstag an, am 27. Das, genau, und das Rennen ist dann am Dienstag, also wir fahren echt kurz vorher erst rüber. Aber das ist halt auch irgendwie das Angenehme, dass Paris echt quasi um die Ecke ist. Und weil, ja, weil der Trubel dort wohl recht groß sein soll, wollten wir jetzt echt so kurzfristig wie möglich darüber. Genau, an der Eröffnungsfeier nehmen wir dann dementsprechend nicht teil, die ist schon am 26. Aber also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich glaube, das ist echt was sehr Cooles. Aber der Zeitplan von der Eröffnungsfeier ist wohl so, dass man vor 2 Uhr, 3 Uhr nachts nicht zurück im Hotel ist. Und das ist dann doch ein bisschen spät für 4 Tage vorm Rennen. Dementsprechend nehmen wir daran nicht teil. Wir werden erstmal im Hotel sein, direkt vor unserem Einzelwettkampf, um auch da so ein bisschen, ja, das so normal wie möglich ist. Also nicht groß ins Dorf ziehen vorher, sondern wir sind im Hotel, ziemlich dicht an der Wettkampfstrecke. Das Dorf ist auch recht weit von unserem Wettkampf entfernt, von daher ist das auch nochmal so ein Punkt. Genau, und dann sind wir die 3 Tage vorm Rennen dort. Können, ähnlich wie bei jedem WTCS-Rennen, haben wir auch nochmal eine Swim Familiarization und eine Bike Familiarization. Also wir können nochmal auf die Wettkampfkurse, allerdings nur einmal. Nichtsdestotrotz sind die Trainingsbedingungen dort eigentlich auch jetzt nicht so schlecht. Also wir haben da ein öffentliches Schwimmbad, wo wir rein können. Und ja, ich denke, Radfahren wird wahrscheinlich viel auch auf der Rolle dann stattfinden und laufen. Gut, das geht schon dann irgendwie die 3 Tage. Und genau, nach dem Einzelrennen ziehen wir dann ins Dorf und sind dann bis zur Staffel erstmal da.
Und es ist ja dann noch fast eine Woche, ne?
Genau.
Staffel.
Ich glaube, die Staffel, also die Staffel ist am 5. Das müsste dann der Montag in der Woche darauf sein.
Okay, also dann sind nochmal 6 Tage bis zur Staffel.
Ja, genau.
Und dann, aber bis zur Abschlusszeremonie dürft ihr nicht mehr da bleiben.
Wir müssen 3 Tage nach unserem letzten Rennen müssen wir aus dem Dorf raus. Und das wäre, glaube ich, 2 Tage vor Ende. Also im Dorf dürfen wir nicht so lange bleiben, leider. Aber ich werde ziemlich sicher, also ich habe es noch nicht genau mir überlegt, wie ich es mache. Wahrscheinlich fahre ich dann nochmal nach Hause und fahre dann wieder zurück, weil zur Abschlussfeier würde ich schon ganz gerne dabei sein.
Also mit der Akkreditierung kommst du rein.
Genau. Ja.
Ja, aber da kann man sich doch sicherlich für 2 Nächte irgendwo noch irgendwie einen Platz erdribbeln im Dorf.
Ja, das war auch meine Idee. Also irgendwie wird das schon gehen.
Als blinder Passagier geht es bestimmt irgendwo.
Also das glaube ich auch.
Aber sag mal, ich habe die letzten Olympia immer so in Erinnerung, dass ja so manche Sachen auch ein bisschen anders laufen wie beim normalen WCDS-Rennen. Also besonders dann so diese Startplatzvergabe. Ist das dieses Jahr immer noch so geregelt? Also ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, aber man hat ja vorab seine Startposition über so ein Vergabesystem ausgewählt, so 2-3 Tage vorher. Also ich glaube, es haben halt die Besten in der Weltrangliste, die konnten sich am Anfang einen Platz aussuchen. Ich glaube, es waren immer 5 bis 10, die konnten sich einen Platz aussuchen. Und dann hat quasi die nächsten 10 und die haben halt gesehen, welche 10 Plätze vorher vergeben wurde, damit man das halt nicht einer Person zuordnen konnte. Und so ist dann halt immer weitergegangen. Gibt es Ähnliches diesmal auch wieder oder ist es jetzt eher an einem normalen WCTS-Rennen dran?
Nee, das ist auch dieses Mal wieder recht kompliziert. Und zwar sucht man sich seine Startposition schon beim Briefing aus, also bei der Wettkampfbesprechung 2 Tage vorm Rennen. Und das geht tatsächlich nach Olympic Qualification Ranking, also nach dem Ranking, mit dem wir uns jetzt quasi auch für die Spiele qualifiziert haben. Also der Erste im Ranking darf zuerst nach vorne gehen, sucht sich seinen Startplatz aus, dann der Nächste und so weiter. Ich bin da jetzt gerade auf Platz 13, also habe eigentlich eine ganz gute Situation, mir da einen Platz auszusuchen.
Aber siehst du dann, wer auch auf welchem Platz ist?
Wenn ich
also
das
du siehst ja auf jeden Fall, welche Plätze vergeben sind. Aber sonst, ich meine, wenn der Erste jetzt kommt, weiß ich stelle mir es vor, du sitzt in so einem Kino, da vorne sind halt, ich glaube, 55 starten, 53?
55, ja.
55. Der Erste kommt und dann ist ein, weiß ich, der wählt wahrscheinlich 55 oder 1, je nachdem, wie die Strömung ist. Und dann siehst du da ein X, sprich, du weißt, den Platz kannst du nicht mehr wählen. Aber du wüsstest ja als Zweiter, okay, der Erste ist halt derjenige, wo das X ist. Dementsprechend könnte man sich ja ganz gut seinen Nachbarn halt auch aussuchen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft es so, dass Platz 1 bis 10 verdeckt auswählt. Das heißt, Platz 1 geht nach vorne, wählt seinen Startplatz. Dann geht Platz 2 vor und sieht eigentlich nichts. Und wenn er jetzt zufällig genau den gleichen Platz wählt, dann sagen sie ihm halt, da ist schon jemand.
Okay.
Und so geht es bis Platz 10 und der 11., der dann vorgeht, der sieht quasi 10 Xe und sieht, wo er sich noch hinstellen kann.
Und dann bist ja fast du dran.
Genau, dann bin fast ich dran und ich sehe dann quasi 12 Xe und kann dann auswählen, aber ich sehe keine Namen.
Ah, wie ist gerade der aktuelle Stand? Also, oder hast du da so eine Idee? Also gerade auch, was Richtung Strömung geht und so? Also,
tatsächlich haben wir uns
oder
mit dem...
Oder ist es noch zu früh... Also wahrscheinlich misst ja jemand auch die direkten, also normalerweise ist ja so, dass einer aus dem Betreuerstab aufs Pontoon geht, die direkte Linie zur Boje abmisst, dass man genau sieht, auf welcher Position man wie lang zur ersten Boje braucht und das sind ja verschiedene Faktoren, wahrscheinlich halt auch die Strömung, die dann dazu führen, dass man einen Startplatz auswählt,
ja,
wenn man es kann.
Tatsächlich haben wir uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, also jetzt vor ein paar Wochen war noch ein ganzes Team von FES vor Ort, und hat hunderte Messpunkte in der Seine auf unserem Schwimmkurs gemessen, wie dort die Strömung ist, weil die wird schon eine entscheidende Rolle spielen. Wir schwimmen mit der Strömung raus und drehen dann um und schwimmen quasi gegen die Strömung zurück. Und beim Testevent war die Strömung schon recht doll. Im Moment ist sie tatsächlich noch höher. Also man geht davon aus, dass sie noch ein bisschen runtergeht, wenn es jetzt nicht zu viel regnet, weil im Moment kommt man gerade so wieder zurück. Also die Strömung der Seine ist aktuell tatsächlich recht intensiv und fast das größere Problem gegenüber der Wasserqualität. Aber normalerweise sollte dann die Strömung ähnlich sein wie letztes Jahr bei dem Testevent. Und ja, da sind auf jeden Fall einige Punkte zu beachten und auch bei der Wahl, wo man sich aufstellt. Also es sieht so aus, dass einfach in der Mitte oder auch logischerweise in der Mitte des Flusses die Strömung einfach am größten ist. Das heißt, die beiden Außenpositionen 1 und 55 haben eigentlich schon einen gewissen Nachteil, was die Strömung beim Start angeht. Und beim Zurückschwimmen ist es tatsächlich so, dass nicht der direkte Weg der schnellste ist. Also dadurch, dass der einfach mittiger vom Fluss ist, hat man dann einfach die höhere Gegenströmung. Und es ist sinnvoller, einen kleinen Umweg zu schwimmen, anstatt den direkten Weg voll in die Strömung rein.
Das ist auch interessant, dann wer verhält sich dann am Rückweg wie? Also das ist ja auch dann ein bisschen was Taktisches, weil vielleicht wählte irgendwer halt eben einen anderen Weg und dann aber wieder einen anderen Weg. Okay, wem schließt man sich an?
Ja, auf jeden Fall. Und das kann tatsächlich auch dann entscheidend sein, weil also FES hat ausgerechnet, dass der kürzeste oder den Idealweg, den sie auch gezeichnet haben, dass der 13 Meter länger ist als der direkte Weg, aber 20 Sekunden schneller. Also es macht schon einen recht großen Unterschied.
Andererseits, ich meine, was hat der Effekt von Schwimmschatten?
Ja.
Also jetzt, man muss sich ja mit der Situation auseinandersetzen. Du gehst dahin, bist an Position 8, 7 machen den kürzeren Weg und dann musst du ja erstmal die Entscheidung treffen, rauszuschwimmen und den schnelleren Weg zu nehmen.
Ja, also da, ja.
Also
die Hoffnung ist,
also dass die Entscheidung muss man ja, also klar, die Hoffnung ist immer, dass man diese Entscheidung nie treffen muss, dass sich das irgendwie für sich ergibt.
Ja.
Aber ich meine, dafür gehört es ja schon eine ganz schöne Portion Mut und Eier, ne? Also da musst du ja schon, das musst du erstmal durchziehen in so einer Situation.
Ja, also ich denke auch, zum einen ist es gut, sowas zu wissen, aber zum anderen musst du dann halt auch, wie du sagst, die Eier haben, das dann auch im Ernstfall auch so durchzuziehen.
Ja, dann kannst du dich in einer Minute entweder vom Hero to Zero, ne?
Ja.
Das liegt an dir.
Ja. Die Gefahr besteht.
Aber welche Gedanken schwirren dir, wenn du jetzt aktuell über das Rennen nachdenkst? Welche Situationen sind da so im Kopf oder welche Ideen hat man davon? Welche Fragen stellt man sich? Was wird wie passieren? Auch was Renndynamik betrifft. So, ja, an was denkst du, wenn du jetzt über das Rennen nachdenkst?
Also das Rennen an sich gehe ich eigentlich so an wie jedes andere Rennen auch. Ich glaube, das wird auch, klar, es ist die bei Olympia nochmal irgendwie ein bisschen anders besetzt, weil halt auch einige sehr gute Nationen einfach nicht alle ihre Athleten aufstellen können und dafür so ein bisschen der olympische Gedanke ja auch eine Rolle spielt und dann Länder auch einen Platz kriegen, die vielleicht im World Ranking nicht ganz so weit oben sind. Aber ich denke, das Rennen an sich wird dann sehr normal laufen. Was für mich so ein bisschen ungewiss ist, alles, was davor so stattfindet. Also wie ist die Situation in Paris? Ist die Stadt voll bis oben hin? Dann sind, glaube ich, auch Security-Checks vorm Rennen. Wie lange wird das dauern? Das ist ja auch nicht normal, dass du da noch wie so am Flughafen durch so einen Scanner musst und dein Rucksack durchsucht wird. Also sowas finde ich ist ein bisschen ungewiss und kann dir halt auch keiner so wirklich beantworten. Im Rennen dann selbst glaube ich, dass sich das sehr schnell so entwickeln wird wie ein normales WTCS-Rennen.
Aber siehst du die Gefahr, dass man vorher so von diesem ganzen Olympia-Ding abgelenkt wird, nicht fast noch größer? Oder schätzt es nicht fast noch größer ein? Weil ich stelle mir halt so vor, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und Olympia ist ja gefühlt seit der ersten Minute omnipräsent. Jetzt kommst du dann dahin, weiß nicht, du hast die Einkleidung hinter dich gebracht und es ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich das Rennen schlechthin, aber andererseits ist es natürlich auch das komplette Erlebnis, was du ja auch so, ja irgendwie, was man ja auch mitnehmen will. Und ich glaube, es ist dann doch auch, ich meine, ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man im Hotel ist und nicht im Olympischen Dorf. Im Olympischen Dorf ist es wahrscheinlich nochmal, ist die Gefahr, da abgelenkt zu werden, wahrscheinlich nochmal viel größer. Aber selbst so mit dem, weiß ich, man trägt hier Team D, man ist zum ersten Mal in ein Team und so, dass man davon sich so ein bisschen ablenken lässt?
Ja, und ich glaube auch, das ist am Ende der Schlüssel dort zum Erfolg. Also ich glaube, die Athleten, die am besten damit umgehen können, die werden am Ende einen Vorteil haben. Also von daher sehe ich es auch als sinnvoll an, dem ganzen Trubel vorm Rennen so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Also dass man im Hotel ist, unter sich, da sind noch keine anderen Athleten groß, dass man recht kurzfristig anreist, dass man das Rennen versucht, so ein bisschen so vorbereiten, wie jetzt jedes andere Rennen auch. Aber doch, da sehe ich auch ein gewisses, ja, will ich nicht sagen Risiko, aber da muss man, denke ich, schon sich auch im Vorfeld Gedanken drüber machen, dass man sich da jetzt nicht völlig von ablenken lässt. Ja.
Aber habt ihr was dafür getan? Also habt ihr speziell, oder hast du, oder habt ihr, beziehungsweise du im Speziellen, habt ihr euch darauf vorbereitet? Also dass halt man irgendwie vorab schon da mit jemandem gesprochen hat und da Strategien oder dagegen halt irgendwelche Strategien entwickeln?
Tatsächlich nicht. Also keine konkreten. Also ich, aktuell habe ich das Gefühl, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin und auch mit unserer Herangehensweise. Und ich, ja, also ich glaube, dass das, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, gerade mit, ja, später Anreise, da nicht so einen großen Trubel, die so das gewohnte Umfeld, die Trainer sind die gleichen. Und also ich glaube, dass das ausreichen wird, aber also ganz genau sagen kann ich es halt auch nicht, wenn man erstmal da vor Ort ist.
Wer kommt jetzt für dich vom Betreuerstab dann alles mit? Also kommen, du bist ja noch bei Dan, ne?
Ja.
Ja, du bist bei Dan Lorang. Kommt Dan da auch mit nach Paris? Oder wie ist euer Setup so? Von wie seid ihr umsorgt?
Also die direkte Betreuung ist hauptsächlich vom Verband aus. Also wir haben zwei Trainer akkreditiert, den Thomas Möller und den Louis de la Haye. Die beiden sind quasi direkt für uns dort vor Ort. Dann haben wir einen Physiotherapeuten dabei, Torben Hofmeister, unser Wissenschaftler vom Verband, ist auch vor Ort. Er hat keine Akkreditierung, also ist nicht direkt beim Rennen, aber mit dort in Paris. Und wir haben halt das Glück, dass der Kaspar Grimm, unser Verbandsarzt, dort einer der höchsten DOSB-Ärzte ist. Also der steht uns dann beim Rennen auch als Betreuer quasi zur Verfügung. Und so ist dann dort unsere unmittelbare Betreuung. Für mich privat ist, also Dan ist, soweit ich weiß, auch vor Ort, und Christoph Großkopf, mein Trainer hier in Bonn, der wird auch da sein. Aber da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie sehr kann man die Heimtrainer dort überhaupt, also wie nah kommt man denen überhaupt bei dem ganzen Trubel? Aber ja, die direkte Betreuung so kommt dann halt von der DTU, also von unserem Dachverband.
Was passiert trainingstechnisch jetzt noch die nächsten Tage? Wie sprichst du jeden Tag mit Dan und sagst, okay, so und so, wir machen das jetzt so und so, oder hast du einfach so dein normales Protokoll wie vor jedem Weltcup, WTCS-Rennen sowieso auch und machst es einfach runter?
Ähnlich schon, ja. Also was so ein bisschen ja die Besonderheit auch in Paris ist, ist, dass das Rennen um 8 Uhr morgens ist. Für uns Kurzdistanzler ja schon was Ungewöhnliches, dass die Rennen so früh sind. Von daher ist das so die nächsten Tage noch ein bisschen im Fokus. Morgen beispielsweise oder heute, wenn der Podcast rauskommt, gehe ich das tatsächlich noch mal einmal komplett durch. Also mit mal sehr früh aufstehen, so ein bisschen Erwärmung wie im Wettkampf. Also dort in Paris beispielsweise die Athletes Lounge oder die Wettkampfzone dort um 5.30 Uhr schon aufmachen. Und dann ist morgen mein Plan, das mal so ein bisschen durchzugehen. Also mal 5.30 Uhr schon vor Ort sein, auf der Rolle ein bisschen einfahren, einlaufen, einschwimmen, so dass das nochmal so ein bisschen durchgespielt ist.
Aber wo machst du das dann morgen?
Vor der Schwimmhalle quasi. Also die Schwimmhalle okay. ist dann mein.
Also zu Hause noch in Bonn.
Genau, ja, genau.
Was heißt, du fährst mit der Rolle zur Schwimmhalle und machst da einmal alles durch?
So ist es. Ja. Genau, um das einmal durchzuspielen. Das ist so und dann ist so ein bisschen der generelle Plan.
Stell. Ja, mag Fred auch immer, ne? Fred hat auch irgendwann mal vor dem Rennen mehr oder weniger einen Simulator nochmal gemacht.
Ich stell's mir witzig vor, dass du so vor der verschlossenen Schwimmhalle, vor der Tür mit der Rolle fährst.
So ungefähr wird das aussehen, ja.
Mit Badehose.
Ja.
Obwohl, nee, das macht man hier, das ist, also man darf den Olympia-Einteiler ja wahrscheinlich nicht mehr so häufig tragen, aber das ist ein Grund, wo man es darf.
Ich habe ihn noch gar nicht bekommen, tatsächlich.
Ah, du hast ihn noch gar nicht bekommen? Ja, hoffen wir, dass wir hier nochmal Fast Delivery bis morgen.
Nee, aber es sind ja die identisch gleichen Einteiler, die wir jetzt auch tragen, nur halt ohne Logos.
Gibt es keine Special Edition?
Nee, leider nicht. Auch da, Simon, auch nach deiner Kritik in dem letzten Podcast hat sich leider nichts am Design unserer Einteiler geändert.
Ja, ich bin enttäuscht. Ich habe wirklich drauf gewartet, aber
ja, ich muss sagen, ich finde es echt okay.
In 4 Jahren LA, da gehen wir das nochmal an.
Okay.
Ja, das 2008 war da wirklich geil. Da haben die vor Peking einen schwarzen und einen weißen bekommen, je nachdem, welchen man halt für sich oder die Wahl, welchen man anzieht. Ich glaube, Ungermann hat den schwarzen und Paule und Frodo dann den weißen. Und in diesen weißen waren so Bundesadler als, ja, wie so ein Honograph, was so ein bisschen raus da schimmert.
Stimmt.
Und das war halt schon geil. Also das,
in dem schwarzen aber auch, glaube ich, weil ich kann mich noch erinnern,
schwarzen auch.
Bei Ron im Büro hing immer der Einteiler von Paule. Ja. Stimmt, so Adler waren da mit drin. Ja, ich kann mich auch erinnern.
Ja, das ist eigentlich schade. Eigentlich muss man sowas machen, weil sowas ist dann schon geil. Also irgendwie muss man ja was Besonderes machen. Wenn es schon nicht irgendwie einen neuen Einteiler gibt, der irgendwie schneller ist, dann doch zumindest irgendwie optisch sich ein bisschen abheben. Naja.
Ich dachte auch für den Ausrüster wäre das vielleicht interessant, irgendwie so eine Special Edition. Aber
ja.
Wir waren beim Training stehen geblieben. Wir verlaufen uns hier.
Ich merke schon, wir sind heute viel hier bei hätte Fahrradkette, ne?
Ja, aber ja, wie gesagt, ich finde das Design eigentlich gar nicht so verkehrt und zumindest ist der Einteiler gut. Naja, ja, und was Training im Generellen jetzt noch die paar Tage angeht, ist das Trainingslager jetzt in Livigno halt sehr grundlagenorientiert und jetzt ist so ein bisschen das Ziel, hier auf C-Level nochmal ein bisschen Schnelligkeit reinzukriegen. So gerade im Laufen nochmal ein bisschen auch die Motorik, um zügig dann laufen zu können in Paris. Das ist jetzt quasi.
Aber kannst du so eine Einheit mal so ganz genau davon erzählen, was das dann wirklich in der Praxis ist?
Ja, jetzt morgen zum Beispiel hatte ich ja gesagt, ist quasi so ein Schwimmradfahren-Lauftraining. Und da ist das Laufen halt direkt nach dem Radfahren und dann laufe ich mal 2 Kilometer.
Also richtig, also kurz noch so richtig vom Rad runter, sofort Schuhe, sofort los, also wirklich auch mit Wechsel und so?
Ja, schon. Genau. Einfach mal auch eine sehr spezifische Einheit. Und da laufe ich dann mal 2 Kilometer, 1,5, 1 Kilometer, 500 Meter und 5x400, nee, 5x200. Also die.
Also quasi.
So ein bisschen abnehmend, die Streckenlänge.
Und das alles nach. Einfach nach Effort? Oder auch hast du genaue Geschwindigkeitsvorgaben da auch?
Ja, also das fängt so ein bisschen über Race Pace an und hört dann ein bisschen unter Race Pace auf. Also die 200er sind dann tatsächlich noch ein bisschen zügiger so als im Wettkampf. Genau.
Also du fängst quasi bei 2,40 an und hörst bei,
ja, nicht ganz.
Bei 2,20 auch.
Nicht ganz. Also so bei 3,10 geht das Ganze los und hört dann irgendwo bei 2,50 auf. Genau. Ja, weil das Ziel ist schon irgendwie in Paris dann so knapp unter 30 Minuten zu laufen. Ja.
Das ist auch das, was es, glaube ich, braucht, um da konkurrenzfähig zu sein,
das
oder?
Das denke ich auch, ja. Also ich glaube, letztes Jahr waren 10 Athleten, die unter 30 Minuten gerannt sind in Paris. Ja, muss schon flott laufen.
Und was machst du am Fahrrad noch, um mal noch eine Radeinheit rauszupicken, die irgendwie spezifisch ist?
Ja, vielleicht auch morgen ist so eine sehr klassische Einheit, die ich oft vom Wettkampf mache. Zweimal 12 Minuten und einmal 9 Minuten. Und immer 1 Minute hart, so knapp Überschwelle. Und dann 3 Minuten dieses klassische Zone 2 quasi. Immer im Wechsel. Das mache ich oft vorm Rennen. Ja, aber wie gesagt, der Fokus ist eher so ein bisschen auf dem La beim Laufen. Also am Freitag habe ich dann auch noch mal eine schnelle Laufeinheit, wo ich so 300er habe, auch unter Race Pace. Das ist, denke ich, auch, wo es noch mal ein bisschen um die Motorik geht. Genau.
Also es sieht jetzt auch eher aus wie eine normale Rennwoche, die du quasi auch für ein normales Highlight gemacht hättest.
Ja. Also, ich glaube, das ist auch, was jetzt gerade so auch in der Vorbereitung irgendwie wichtig war. Also, das ist halt nach wie vor auch ein normaler Triathlon. Ich glaube, es wäre jetzt falsch gewesen, da irgendwie zu denken, man muss jetzt die Welt neu erfinden. Im Großen und Ganzen war das schon eine sehr ähnliche Vorbereitung.
Wie wichtig war denn der Sonntag in Hamburg mit dem Weltmeistertitel jetzt auf dem Weg zu Olympia? Also ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen. Eigentlich hat man dir im Gesicht angesehen, dass du wirklich alles dafür tust gerade in dem Moment, um quasi den Samstag, der nicht ganz so gut gelaufen ist, so wegzumachen und dann quasi, oder wie es jetzt auch gekommen ist mit so einem Erfolgserlebnis ich meine, du hast ein saustarkes Rennen, ihr seid wieder Weltmeister geworden, dann jetzt auch die letzten 2 Wochen bis Olympia bestreiten zu können.
Ja, gerade für den Kopf, denke ich, war das schon nochmal wichtig. Also ja, mit dem Samstag war ich nicht so zufrieden. Klar, gerade in Hamburg, so im Heimrennen, will man ja schon irgendwie zeigen, dass man da auch vorne mitrennen kann. Und auch da ist ja irgendwie das Medieninteresse groß. 1000 Interviews vorher, zigmal gesagt, ich bin gut drauf und dann ziehe ich da den Fallschirm beim Laufen. Es ist halt schon ein bisschen enttäuschend, gerade direkt nachdem man ins Ziel kommt. Aber ja, ich fand cool, dass ich dann die Chance gekriegt habe, auch noch in der Staffel zu starten. Und ja, für mich war es dann halt auch hauptsächlich für den Kopf cool zu sehen, dass es da eher noch mal einen Tick besser lief. Und irgendwie auch noch mal so ein Erfolgserlebnis zu haben, kurz vor Paris, ja, war schon sehr cool. Vor allem dann in Hamburg, irgendwie beim Heimrennen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und zeigt auch, denke ich, so ein bisschen, okay, vielleicht hat es den Samstag wirklich daran gelegen, dass das Trainingslager sehr grundlagenorientiert war und wir wirklich wenig schnelle Meter im Laufen gemacht haben und dass quasi der Samstag fast schon so ein bisschen den Schalter für den Sonntag umgelegt hat. Und wenn jetzt noch ein paar von diesen schnellen Einheiten kommen, dass wir da trotzdem, denke ich, auf einem ganz guten Weg sind. Auch wenn jetzt Hamburg natürlich, wenn es ja irgendwie angenehmer gewesen wäre, wenn da nochmal ein Top-Ergebnis bei rumgekommen wäre.
Ja, alles unter einen Hut ist halt immer brutal schwierig. Und ich glaube halt auch so, wichtig ist ja, was der Kopf sagt. Also der Körper ist ja da, wenn man sein Training durchziehen kann. Wenn der Kopf dann auch noch mitspielt, dann ist es, das ist ja das Entscheidende dann, was eigentlich die Voraussetzung ist für ein geiles Rennen.
Ja, das glaube ich auch. Und das wird.
Ich habe noch so ein paar Sachen, die Mika uns geschickt hat, der sich heute entschuldigt. Hast du materialtechnisch alles schon zu 100% fix oder ist sowas wie Reifen auch noch so ein bisschen wetterabhängig, je nach Witterung einfach?
Neues Paar Schuhe kommt jetzt noch die Woche. Die sind noch nicht da, muss ich da noch die Gummis reinziehen, aber ich weiß zumindest, welchen Schuh ich laufen werde.
Der wäre.
Aber irgendwas Neues? Also was wirklich Neues?
Nee, es ist ja auch schwierig bei Olympia. Die müssen schon, ich glaube, mindestens einen Monat auf dem Markt sein, dass du sie laufen darfst. Also New Balance hat jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen noch einen neuen Schuh released. Den dürfte ich gar nicht laufen dann leider. Aber ich laufe hier den SC Elite 4 von New Balance. Genau. dem kam ich jetzt eigentlich immer richtig gut klar. Auch Werbung an der Stelle. Ich weiß nicht, inwiefern man das bei euch beachten muss.
Ja, müssen wir das jetzt also, freigeben oder darfst du das überhaupt sagen?
Wenn wir dann nicht in den Knast kommen dafür, darfst du
danke,
alles
cool,
reinhaben,
ja, das geht. Wir bieten die Plattform.
Reifen habe ich eigentlich...
Willst du noch mehr Leuten danken?
Ja, weiß ich, wenn ihr so direkt danach fragt, ich finde es immer doof, wenn man so tut, als wäre... also das ist, ja, ich will jetzt gar nicht mehr groß darüber reden. Ja, also den Schuh werde ich laufen.
Ja,
alles.
Und der kommt nochmal erneut.
Also alles raus damit.
Sorry, Mika ist halt auch einfach ein Freak, der sowas wissen muss.
Ja, okay.
Mir reicht's, wenn du sagst, du fährst 25er Drahtreifen.
Ich fahre tatsächlich...
Ja, okay, Modell würde ich schon ganz gerne wissen. Oder 28er, Modell würde ich schon ganz gerne wissen.
28er Drahtreifen fahre ich. Ja. Tubeless. Ja, wir fahren ja auch so ein Stück über Kopfsteinpflaster, den Champs-Élysées. Das ist jetzt kein Roubaix-Pflaster, aber so ein bisschen holprig ist schon. Genau, nee, aber sonst ist eigentlich das Material soweit fertig, weil wir mussten das auch jetzt im Vorhinein schon, also ich hatte eure Folge über Rot gehört. Ähnlich ist es bei uns jetzt auch. Wir müssen... quasi eine Woche vorher schon unser Material.
Also mal gucken, was nächste Woche.
Das war nächste Woche auch noch alles so legitim ist.
Nehmen wir lieber noch irgendwie mal hier irgendwas zum Schneiden, ja, und nochmal
nimm mal einen großen Werkzeugkasten mit.
Also mein Material wurde approved, aber wenn das so wie in Rot ist, heißt es ja nichts. Nee, ich hoffe,
dass ja, ich bin zuversichtlich, dass es da Regeln gibt
bei
euch.
Bei Olympia gibt es wahrscheinlich viel zu viele Regeln. Dann sage ich ja, dann lieber weniger Regeln, ne?
Ja, aber zum Beispiel Neo habe ich auch komplett neu gekriegt, weil da ist es auch eine Problematik mit dem Branding. Da darf irgendwie nur einmal vorne und einmal hinten das Logo drauf sein. Also der ist schon fix. Wenn wir ihn dann anziehen, also ich denke zum Einschwimmen werde ich ihn mit Sicherheit anhaben, aber fürs Rennen steht halt noch nicht so ganz fest. Laufräder, Rad ist fix. Weil das auch schon eingereicht ist. Reifen, also ich habe noch einen zweiten Satz Laufräder halt dabei, wo noch mal ein bisschen andere Reifen drauf sind. Wenn es jetzt vielleicht regnet oder so, wäre das noch eine Option, aber eigentlich denke ich, bei normalem Wetter ist das fix. Helm ist auch so eine Sache, da darf halt nur, der darf auch nur so gebrandet sein, wie halt im Verkauf ist. Darum trage ich da noch mal einen anderen Helm als jetzt bei anderen Rennen vielleicht. Ja, sonst ist eigentlich alles soweit safe.
Ja.
Und dann hat Micha noch eine Frage. Gibt es Athleten oder Athletinnen, wenn du sie triffst, wo du noch ein Selfie fragen würdest?
Oha, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ja, oder wen willst du auf jeden Fall mal da sehen? Oder auf wen hättest du wirklich Bock? Oder gibst du jemanden so, weiß ich, LeBron James, wo du sagst, okay, das wäre jetzt einfach krass?
Ja, das wäre schon krass. Die ganze Basketballmannschaft wäre schon heftig. Wenn man da dem Eliud Kipchoge mal über den Weg läuft, das wäre auch krass. Ja, es gibt ja.
Pogi haben wir beide ja letztes Jahr schon in Nizza verhaftet.
Oh, das war so ein witziger Moment, wirklich. Wir waren beide wie so fünfjährige Buben auf einmal so, Nils, da ist er, das ist er wirklich.
Also gönn dir.
Ja.
Also Pogi im Bild, das ist eine Experience.
Okay. Ja, ich denke, da wird es einige solche, wo man jetzt vielleicht, die man jetzt gar nicht so auf dem Zettel hat, aber wenn man denen da über den Weg läuft, dass man denkt, Alter, krass, der ist auch hier. Ja, also konkret habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht, aber ich schicke euch dann die Selfies nach dem Spiel.
Ja, genau, kannst uns das ja alles schicken.
Unbedingt, lass unsere Gruppe glühen.
Du, wir nehmen auch Bilder ohne dich, ne?
so aus der Hüfte, so unauffällig.
Ja, ich habe da so ein paar Ideen, ich habe so ein paar Aufträge. Ja, krass, wollen wir einen Punkt machen? Klasse.
Join, ja.
Oder Simon, hast du noch irgendwas? Mikas Fragen haben wir.
Es ist jetzt voll schwer, verabschieden wir dich wirklich.
Ja, es ist jetzt die letzte Folge. Hey. Ja.
Das ist voll krass.
Ich glaube es auch gar nicht.
Erst der Bundespräsident und jetzt wir. Das war's ein Tag, hey.
Wahnsinn.
Mika hat noch eine Frage. Hast du noch einen Take zum Frauenpodium?
Boah.
Naja, Laura vor Nina vor Lisa oder andersrum.
Auf jeden Fall haben sie alle drei eine realistische Chance, ist schon krass. Ja, Lisa war stark jetzt die ganzen letzten Rennen. Ich denke, die spielt da eine definitiv eine Rolle. Beaugrand ist fast schon unschlagbar
gewesen. Schon Top-Favoritin, ne?
Auch okay.
Auch, ja. Also ich denke, nach den letzten Rennen ist sie da schon Top-Favoritin, ja. Best Potter wird, denke ich, vorne mit dabei sein. Also ich sag, Beaugrand, Terch, Potter.
Ja, deutsche Medaille, glaube ich auch.
So, wo sind wir dich, Lasse?
Ja, das sehen wir dann am Dienstag. Ja,
hast du ganz konkrete Erwartungen an dich? Du musst jetzt nicht erzählen, aber gibt es für dich ein ganz konkretes Ziel, das du für dich ausgemacht hast und auch niemandem sagst oder so?
Also ein Traum wäre, mit einer Medaille nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich ist es mit der Staffel realistischer, aber ich glaube auch nicht, dass es unmöglich ist im Einzel. Mein Ziel ist es, da ein Rennen zu machen, mit dem ich am Ende zufrieden sein kann. Und ich glaube, dass es dann schon Richtung Podium auch gehen kann. Aber mit Sicherheit gibt es da mindestens 15, die das schaffen können, würde ich sagen, bei den Männern. Ja, mein größtes Ziel ist, die Erfahrung mitnehmen zu können und da eine coole Zeit zu haben. Weil ich glaube, das Falscheste wäre jetzt zu sagen, ich will da unbedingt Top 5 machen und wenn ich dann Siebter werde, eine Woche den Kopf hängen zu lassen und danach zu denken, oh, jetzt ist es irgendwie rum und eigentlich war es eine Kackzeit, weil ich war nur enttäuscht. Ich glaube, das würde mich am Ende sehr ärgern. Ja, von daher, ich versuche, also ja, mein Ziel ist es da, nicht nur als Tourist hinzufahren, sondern meine bestmögliche Leistung zu zeigen, aber so oder so so viel wie möglich mitzunehmen.
Ja, und Lockerheit ist ja bekanntlich oft der Schlüssel zum Erfolg.
Die Erfahrung habe ich auch bereits gemacht in meiner Karriere, ja.
So, und damit können wir es doch gut sein lassen. Lasse, ich glaube, wir wünschen dir alle wirklich das erdenklich Beste, was es nur irgendwie gibt für dein Rennen nächste Woche. Wir schreiben dir auf jeden Fall nochmal und ich werde den Fernseher in die Hand nehmen und so fest dran rütteln, wie es nur irgendwie geht.
Genau. Mach da richtig Gas, ne? Von vorne weg.
Zeig dich.
Ja.
Zeig dich. Aber erst am Ende, ne? Also umso später, umso besser.
Ja, kann passieren, dass man mich erst gegen Ende viel sieht. Aber dann wäre gut.
Ist egal.
Nee, vielen Dank euch.
Ja, das wird reichen. Ja, Lasse, dann hören wir uns auf jeden Fall nochmal nach Paris, weil jetzt bin ich so neugierig, wir müssen unbedingt wissen, wie es dann letztendlich war. Und dann, ja, wir drücken alle Daumen, die wir haben.
Ja, vielen, vielen Dank. Und ich bin ja gespannt auf unsere Unterhaltung dann irgendwann August, September.
Lasse, so, vielen Dank dir. Danke für die Zeit und ciao. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.